Öffnet eure Bibeln wieder im Epheserbrief, das 5. Kapitel. Habt ihr schon mal das Bild gesehen? So eine Karte oder sicherlich auch anderswo, ein Bild, wo drei Männer, von denen der eine noch ganz klein ist, gehen, sie sind von hinten zu sehen. Der Vater mit den grauen Haaren, also der Opa des ganz Kleinen, geht so mit den Händen hinten. Dann der junge Mann, der Sohn des alten Herrn, der geht auch mit geradem Rücken noch, aber die Hände hinten. Und zwischen ihnen sind kleiner Knirps, 4 Jahre alt, glaube ich, so ungefähr. Der geht auch schon so mit seinen Händen hinten, genauso wie Opa und Papa gehen. Und auf dieser Karte ist folgender Satz. Kinder braucht man nicht erziehen. Die machen eh alles nach. Und wir alle kennen das, dass Kinder gerne uns so ganz automatisch nachmachen. Und es gibt Dinge, da muss man einem Kind eine Sache herauserziehen, was es von sich aus nachmacht, weil es von jemandem das gesehen hat oder irgendwelche Worte nachspricht, von denen wir nicht möchten, dass sie die reden. Kinder braucht man nicht erziehen. Die machen eh alles nach. In der heutigen Botschaft geht es um das Nachmachen. Die entscheidende Frage ist immer, was machen wir wem nach? Nachmachen, also es ist ein Auftrag, Gott nachzuahmen. Es ist mehr noch als ein Auftrag, es ist eine Lebensaufgabe, eine Lebensform, also ein Weg zu leben. Und dieser Weg zu leben heißt Gott nachahmen. Ich werde die Verse 1 und 2 in Epheser Kapitel 5 in 2 Hauptpunkte unterteilen. Und das sind die 2 Befehle, die Paulus hier gibt. Zum einen, werdet Gottes Nachahmer, ahme Gott nach, das ist unser erster Punkt. Und der zweite Punkt, um den es gehen wird, ist in Vers 2, wandle in Liebe. Und diese beiden Punkte werden wir in mehrere Unterpunkte gliedern, wo es darum geht, dass wir uns darüber Gedanken machen, was beinhaltet das? Wie können wir das tun? Und warum sollen wir das tun? Lasst uns diese Verse lesen, Epheser 5, Verse 1 und 2. Schlagt bitte alle eure Bibeln auf, die ihr sie mithabt, und lest mit mir mit. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung oder Opferung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Nun, es geht in dieser Predigt und in dieser Botschaft tatsächlich um etwas äußerst, äußerst Wichtiges, was unser ganzes Leben, unser alles Tun im Leben einnimmt. Und ich möchte, dass wir noch einmal alle gemeinsam ruhig werden und um Gottes Wirken in unseren Herzen beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Unser Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du in uns durch dein Wort Veränderung wirkst und dieses Wort groß machst, dass es unser Leben bestimmt, dass wir dir nachahmen. Und ich bitte dich auch, dass du jedem Einzelnen hilfst, zu verstehen, wie er es tut, und dass du mich auch in deiner Gnade dazu gebrauchst, mit deinem Geist es klar und deutlich darlegen zu können. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. So, was sollen wir tun als Christen? Werdet Gottes Nachahmer. Das steht hier. Das ist ein Befehl, ein passiver, nicht ganz passiver Imperativ. Nun, was heißt das? Wir wollen ja nicht immer nur Grammatik machen. Es ist ein Befehl. Das heißt, es geht um eine Sache, die von dir verlangt wird. Das ist nicht ein Vorschlag. Ein Befehl. Und das andere ist, Es ist ein werdet oder werde. Und das sagt nicht immer konkret aus, was du tun sollst. Deswegen werden wir uns heute intensiver darum Gedanken machen müssen. Schaut mal, wenn jetzt jemandem gesagt wird, werde Arzt. Was macht er dann? Setzt er sich hin und sagt, okay, jetzt bin ich Arzt geworden? Oder geht er irgendwo hin und sagt, mach mich zum Arzt? Nein, er schreibt sich in eine Uni ein, er studiert, er liest Buch, er macht Praktika, er lernt die ganzen Instrumente zu benutzen und dann macht er eine Prüfung. Und jedes Mal, wenn du ihn fragst, was machst du, sagt er, ich studiere gerade, ich lese ein Buch. Oder was machst du jetzt in deinem Praktikum? Nun, ich pipettiere Flüssigkeit von einem Reagenzglas ins andere. Oder ich lerne gerade mit einem Röntgengerät umzugehen. Er sagt niemals, ich werde Arzt. Versteht ihr, was ich meine? Er macht immer irgendetwas Bestimmtes anderes, aber am Ende des Ganzen ist er Arzt geworden. Und wenn die Bibel diese Form des Befehls gibt, werde etwas, oder sei es, so könnte man übersetzen, einige Übersetzungen auch, dann gibt es Zwischenschritte, die dich dorthin führen, um genau das zu werden oder zu sein. Und um diese Zwischenschritte wollen wir uns heute auch besonders Gedanken machen. Hier ist zu bemerken, dass Paulus sagt, ahmt Gott nach. Das heißt, mache Gott nach. Meistens, immer, sogar wird in der Neuen Testament dieses Wort benutzt, um jemanden aufzurufen, einem vorbildlichen Menschen nachzumachen. Paulus sagt zum Beispiel, macht mir nach, also ahmt mir nach an die Korinther, werdet meine Nachahmer. Die Thessalonicher lobt er dafür, dass sie ihm nachgeahmt haben und damit sogar Vorbilder geworden sind. Oder die Gläubigen im Alten Testament werden uns als Vorbilder hingestellt, Hebräer 6, 12, denen wir nachahmen sollen. Und auch Christus wird als Vorbild hingestellt. Nun hier sagt Paulus, ahmt Gott nach. Wie kann man Gott nachahmen? Nun, einerseits recht einfach, schau auf deinen Gott und du wirst sehen, was er tut und dann machst du es auch. Wenn es so einfach wäre, würde ich jetzt gleich zum nächsten Unterpunkt gehen. Ja, das, was wir tun sollen, ist irgendwie klar, aber wie machen wir das? Und mir scheint, dass es unter Christen irgendwie gar nicht so klar ist. Und manchmal frage ich mich, warum? Auch wenn ich mich selbst betrachte, wieso funktioniert das bei mir nicht? Bei Kindern funktioniert das mit dem Nachmachen perfekt. Niemand der Eltern bringt seinen Kindern bei, mach mir nach. Nun, in gewissen Bereichen vielleicht sagen wir, komm, ich bring dir mal bei, wie man fegt, mach das genau so, wie ich es hier tue. Aber ansonsten tun sie es. Und wir Menschen, wir Erwachsenen machen auch viel nach. Dazu aber später mehr. Nun, wenn du Gott nachahmen möchtest, ist der erste Schritt, den du tun musst, auf ihn zu schauen. Wie willst du jemandem nachahmen, wenn du nicht schaust, was er tut? So offensichtlich es auch ist, wer von euch, ihr braucht jetzt nicht laut antworten, aber wer von euch schaut täglich auf Jesus, was er tut und will es nachmachen? Der Auftrag an dich aber ist nicht geringer, als genau das zu tun. Ich möchte euch 2. Korinther 3, 18 lesen, den halte ich in diesem Zusammenhang für einen sehr wichtigen Vers. Und da heißt es, wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, gemeint ist hier Jesus, wie in einem Spiegel, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Schreibt euch diese Bibelstelle ruhig auf. 2. Korinther 3, 18 und studiert sie zu Hause. Das Wort, das dort mit anschauen übersetzt wird, wird dazu gebraucht im Griechischen, um jemanden zu beschreiben, der sich im Spiegel anschaut. Also es ist nicht einfach nur etwas angucken, sondern es ist tatsächlich gezielt im Spiegel anschauen. Deswegen übersetzen einige Übersetzungen, wie zum Beispiel die Schlachterübersetzung, wie in einem Spiegel. Du schaust Christus an, als würdest du in einen Spiegel schauen. Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich mich. Aber hier sagt er, wir schauen in den Spiegel, die Bibel, und wir sehen Christi Herrlichkeit, was er tat und was er ist. Und indem wir diese Herrlichkeit sehen, werden wir durch das Anschauen dieser Herrlichkeit verwandelt, durch den Geist, der in uns ist. Das ist das, was Paulus hier in 2. Korinther 3, 18 beschreibt. Und Jesus selbst hat das sogar getan. Wenn wir sagen, wir wollen Gott ähnlicher werden, wir wollen Christus als sein Ebenbild gleichgestaltet werden, dann können wir an Jesus selbst sehen, dass er das tatsächlich tat. Gott ist ein Gott, der nachahmt. Also, ich war ein bisschen verdutzt. Diese Eigenschaft Gottes habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Aber hört, was Johannes 8 schreibt. Johannes 8, Vers 38. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, sagt Jesus. Und Johannes schreibt viel davon, dass Jesus sagte, ich rede, was mein Vater mir aufgetragen hat zu reden. Ich tue die Werke, die mein Vater mir aufgetragen hat zu tun. Oder das, was ich meinen Vater tun sehe, das tue ich. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Und in diesem Zusammenhang sagt er, dass der Vater, von denen, zu denen er spricht, also euer Vater, ist der Teufel. Und deswegen tut er nicht Gottes Werke. Denn das waren nicht die wahren Gläubigen. Er sprach zu Leuten, die an ihn glaubten und ihm nachfolgten, aber nach diesem Gespräch glaubten sie nicht mehr an ihn. Also es waren keine echten Gläubigen. Wir sind ein nachahmendes Wesen. Es ist normal, dass wir nachahmen. Nun, wie kannst du das im Alltag machen? Gott nachahmen, ihn anschauen. Und ich will euch folgenden Vorschlag machen. Öffne deine Bibel, du schaust in einen Spiegel. Blättert jetzt ein bisschen zurück und du fängst den Epheserbrief an zu lesen und du nimmst dir fest vor, ich will auf Gott schauen und ihm nachahmen. Ich will wirklich die Herrlichkeit Gottes in seinem Wort sehen. Und du fängst an, den Epheserbrief zu lesen und kommst nach der Begrüßung in Vers 3 und sagst, also liest dort, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Oh, Gott ist ein segnender Gott. Mein Vater, der himmlische Vater, er segnet. Und wenn du diese Herrlichkeit seines Segens auch noch studierst, was du alles in Christus hast, das ganze erste Kapitel nimmst und rausschreibst, was ich in Christus habe und die Segnungen, dann tut das etwas mit dir. Indem du dich mit diesen Herrlichkeiten des Segens Gottes beschäftigst und weißt, Gott ist ein Gott, der segnet und du schaust auf ihn, bekommst du den Wunsch, auch so zu werden. Und vielleicht musst du bewusst einmal nachhelfen und sagen, ich will ihm nachahmen. Segne auch. Der, der neben dir ist, der Nächste, den du triffst jeden Tag, mit wem du es zu tun hast, segne den Menschen. Sag etwas Gutes zu ihm und tue ihm Gutes, soweit es in deiner Macht ist. Segne, wie Gott gesegnet hat. Und ihr alle wisst, dass die Bibel auch an anderen Stellen genau das sagt, dass wir segnen sollen. Wenn du dich wirklich mit dem beschäftigst, was Gott für dich getan hat, dann lässt es dich nicht kalt. Diese Herrlichkeit, die du in Christus siehst, wenn du sie wirklich anschaust und dir Zeit nimmst, das zu sehen, fängt sie an, dich zu faszinieren. Sie fängt an, dich zu beeindrucken. Es ist etwas, was immer mehr Macht über dich gewinnt, dieses ganze Denken. die Wertvorstellungen, worauf es ankommt. Deine eigenen Wünsche beginnen abzublassen. Aber ihr merkt schon an dem ganzen Reden, es ist nicht eine Sache, die du einmal reinguckst, sagst, aha, Gott segnet, okay, ich werde heute einem etwas Gutes sagen und ihn segnen. Und damit habe ich Gott nachgeahmt. Ihr werdet später noch sehen, dass dem nicht so ist. Die Herrlichkeit Christi verändert dich, nicht Fakten, die du von Gott weißt. Die Herrlichkeit Gottes, wenn du die Zeit nimmst, sie zu sehen, sie wird dich verändern. Und das geschieht eben nicht durch eine Willensentscheidung, sondern durch den Geist Gottes. So, und dann liest du weiter und du kommst an Epheser 4, da heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Was hat Gott getan? Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und wenn du noch ein bisschen mehr darüber nachdenkst, fällt dir ein, er hat mich auserwählt, als ich noch nichts Gutes und Schlechtes getan habe. Geh hin und tu es mit deinem Nächsten genauso. Warte nicht darauf, dass er dir erst einmal etwas Gutes tut, bevor du ihn, sagen wir mal, zum Gast auserwählst oder zu einer netten Begrüßung oder wozu auch immer. Wo auch immer du die Gelegenheit hast und Menschen wählst oder irgendwo auf Menschen Einfluss hast, tue es nicht, weil er dir etwas Gutes getan hat, sondern auch unabhängig davon kannst du Gutes tun. Auch dein Vater hat dich auserwählt, als du noch nichts Gutes getan hattest. Und so können wir immer weiter und immer weiter gehen. Du kannst von Epheser 1,4 in das fünfte Vers hineingehen und dann kommst du irgendwann bis zum siebten Vers und liest, vergeben ist mir. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und vielleicht erinnert ihr euch noch von der letzten Predigt aus dem letzten Vers in Epheser 4, wie die Vergebung so entscheidend war, damit wir Christen werden können, die barmherzig und freundlich sind. Und du weißt, du musst ein vergebender Christ werden, ein vergebendes Kind deines vergebenden himmlischen Vaters. Oder dass ihr euch alle befleißigen würdet, Christus anzuschauen. Und ich möchte euch auffordern, macht euch einen verbindlichen Plan, wie ihr das tun wollt. Sagt jemandem diesen Plan, damit er euch fragen kann und ihr rechenschaftspflichtig seid. Ich tue das zum Beispiel mit Johannes. Ich lese durch Johannes und jedes Mal, wenn ich lese, mache ich mir eine Eigenschaft mehr von Jesus bewusst, wie er ist und wie ich ihn in dieser Hinsicht nachahmen kann und sollte und muss. Und so lernst du. Erster Schritt ist auf Jesus schauen. Der zweite Schritt wäre dann die Tat tun. Ja, und der dritte Schritt ist dann die charakterliche Veränderung durch den Heiligen Geist. Nun, lass uns noch etwas über die Motivation uns Gedanken machen. Warum sollen wir das denn tun? Wir sollen Gott nachahmen. Wir tun das, indem wir auf Christus schauen. Und drittens, warum? Nun, wie war das nochmal mit den Kindern, die man nicht erziehen braucht, weil sie doch alles nachmachen? Weil du Kind bist. Du bist ein geliebtes Kind deines himmlischen Vaters. Und das ist deine Motivation, deinem himmlischen Vater nachzumachen. Und nicht irgendjemanden hier auf der Erde. Schaut, Vers 5 heißt, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und Paulus betont es, du bist ein geliebtes Kind, also ahme deinem Vater nach. Wisst ihr, wir Menschen, wir neigen dazu, irgendjemandem nachzuahmen. Irgendjemand, der uns beeindruckt, den wir vielleicht sogar bewundern. Für den einen sind es die Sportler, bei dem anderen sind es Musiker oder Sänger. Noch jemand achtet einen Lehrer besonders. Es können Diener in der Gemeinde sein, es können die Eltern sein, Großeltern oder sonst irgendjemand in unserem Leben. Wir finden etwas so beeindruckend, was er tut, dass wir es übernehmen und auch machen. Oder wir sind mit jemandem andauernd zusammen und irgendwann färben seine Macken oder seine Besonderheiten auf uns ab. Vielleicht wollten wir das gar nicht übernehmen, aber es ist so passiert. Häufig ist es so. Aber das Argument von Paulus ist, du bist ein Kind. Du bist dazu geschaffen, deinen himmlischen Vater nachzuahmen. Du bist von dieser Wesensart, dann tue es als sein Kind. Das soll deine Motivation sein. Das ist die stärkste Motivation übrigens, wenn du verstanden hast, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein und von ihm erwählt worden und adoptiert worden zu sein, ohne dass du dich darum gekümmert hast. Nun, wir halten fest, was sollst du tun? Du sollst Nachahmer Gottes werden. Wie sollst du es tun? Wie kannst du Gott nachahmen? Indem du auf Christus schaust. Und warum sollst du Gott nachahmen? Weil du sein Kind bist. Nun, das höchste Ziel, das wir erreichen können mit dem Nachahmen, ist das, was Paulus hier auch gleich als zweiten Befehl gibt in Vers 2. Und damit kommen wir zum Punkt 2. Wandelt in der Liebe. Liebe ist das Letzte, das bleibt, ist das Größte, das alles zusammenfasst. Liebe ist das, wenn du das wirklich nachahmst, vollkommen nachahmst, bist du perfekt. Natürlich wissen wir, dass es viele andere Dinge gibt, aber Paulus sagt hier, und er wählt das aus und sagt, wandelt in der Liebe. Also ahme Gott nach und wandle in der Liebe. Du kannst nicht Gott nachahmen und nicht in der Liebe wandeln. Dann ahmst du deinen himmlischen Vater nicht nach. So wie Jesus es seinen Leuten dort sagte in Johannes 8, ich sehe meinen Vater reden oder ich rede das, was ich bei meinem Vater gesehen habe, aber ihr tut das, was ihr bei eurem Vater gesehen habt, also dem Teufel. Nun, wandelt. Das ist ein Befehl, der ist aktiv. Du musst selber etwas tun und er ist im Präsens geschrieben, was im Griechischen heißt, es ist eine fortlaufende Handlung. Es wird niemals auf dieser Erde den Punkt geben, wo du sagst, die Sache ist jetzt abgeschlossen. Das ist die grammatische Form. Also eine Lebensführung. Es ist also eine Art zu leben. A way of life, würde man im Englischen sagen. Nun, der Inhalt dieses Befehls ist Liebe. Genau genommen sagt Paulus nicht, wandle. Dann würden wir uns alle fragen, okay, das machen wir. Irgendwie leben tun wir ja alle. Wir handeln in irgendeiner Art und Weise. Der eigentliche Befehl hat die Betonung auf die Liebe, auf dieses Wie sollen wir es machen? Also wie soll unser Wandel sein? Und das ist Liebe. Also Gott nachahmen ist keine faktenorientierte Entscheidung. Gott nachahmen ist von wärmen Emotionen umgeben, von wohltuender Charakterschönheit begleitet. Nachahmen ist von selbstloser, angenehmer Hingabe in Liebe begleitet. Echtes Nachahmen. Und vielleicht fragst du dich, wie kann ich dorthin gelangen? Wie kann ich so lieben? Wie sollte ich lieben? Nun, Paulus sagt hier den Vergleich, unübersehbar, gleich wie auch Christus uns geliebt hat. Liebe so, wie Christus geliebt hat. Schaut, ich möchte euch ein Beispiel geben, eine Illustration. Nehmen wir einen Arzt, der eine Praxis hat. Und dieser Arzt ist einfach so gut, dass er weit über die Land- oder zumindest über die regionalen Grenzen hinaus bekannt ist. Er ist fachlich sehr gut. Er kümmert sich um die Menschen, aber er ist auch menschlich sehr gut. Und jeder mag ihn einfach, weil er sich so warmherzig Zeit für die Menschen nimmt und alles macht, was in seiner Hand steht, um diesen Menschen wirklich zu helfen. Und deswegen kommt man von weit und breit zu ihm. Nun geht er weg und sein Sohn übernimmt die Praxis. Nun sind natürlich alle Menschen gespannt, wie wird der Sohn sein? Sie kennen den Vater, der hat große Fußspuren hinterlassen. Wie wird der Sohn sein? Und dann kommt der ein oder andere nach seinem nächsten Arztbesuch nach Hause und sagt, der ist ganz wie sein Vater. Was meinen die Leute damit? Meinen sie, er benutzt die gleichen Geräte wie sein Vater? Meinen sie, er ist genauso pünktlich und überweist genauso oft zum nächsten Facharzt? Und er weiß ganz genauso viel über die Medizin wie sein Vater? Auch wenn das möglicherweise alles sehr wünschenswerte Dinge sind. Das ist es nicht, was die Leute meinen, wenn sie sagen, er ist ganz wie sein Vater. Was sie meinen ist, es ist die gleiche Warmherzigkeit, es ist die gleiche Hingabe für seinen Patienten, die er gibt. Und das ist es doch, was hier heißt, werde Gottes Nachahmer und wandle in der Liebe, wie Christus geliebt hat. Nachahmen, Gott nachahmen, ist nicht faktenorientiert. Du musst von Gott fasziniert sein. Es muss dich packen. Es muss dich einnehmen. Und ich sage dir, nur weil du einmal ein paar Verse in der Bibel gelesen hast in deiner stillen Zeit, packt dich das noch nicht. Oft ist es erst, nachdem wir uns wirklich damit beschäftigt haben und uns Zeit genommen haben, auf Christus zu schauen, erst da merken wir das. Wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat. Und gib dich hin wie Christus. Diese Liebe endet in einer absoluten, kompletten Hingabe unseres Selbst. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Er gab sich hin als Opfer. Das heißt, er starb für uns. Er gab sein ganzes Leben für uns. Das ist die Hingabe, dieses Nachahmen, das geht so weit, dass du dich selbst verlierst. Du übernimmst so viel von Gott, Stück für Stück immer mehr, indem du ihn immer mehr nachahmst, dass am Ende nichts mehr von dir selbst übrig bleibt. Dein Charakter ist umgetauscht. Deine Identität ist nur noch in Gott allein. Dein ganzes Wesen ist so geworden, dass die Leute auf der Straße sagen, der ist ganz wie sein himmlischer Vater. Oder sie. Mir ist wohl bewusst, dass wir das auf dieser Erde so nicht werden erreichen können. Aber vor ganz neulich habe ich gehört, wie jemand über einen sagt, also die Frau sagte von ihrem Mann, den sie geheiratet hatte, dass sie ihn deswegen geheiratet hatte, weil er sie am meisten von allen an Jesus erinnerte, von seinem Wesen her. Das hat sie an ihrem künftigen Mann, später dann auch echten Mann, so beeindruckt. Und es wäre schön, wenn wir alle solche werden, die andere Menschen an Jesus erinnern. Und das ist es, was auch von dir erwartet wird. Wie ist dein Leben beim Nachahmen? Mit Hingabe. Bis zur Selbstverleugnung. Bis du in diesem Sinne geistig dich ganz opferst und wenn es sein muss, auch bereit bist, dein Leben für Christus zu lassen. Und wir haben viele Geschwister in diesem Land, in dieser Welt, die ihr Leben tatsächlich für Christus hinlassen. Für die ist es real, was es bedeutet. Und ich glaube, dass sie oft Christus viel ähnlicher sind, als wir, denen es so gut geht. Das größte Opfer, das lesen wir auch in Römer 12,1, schreibt euch diesen Vers auf. Es wäre gut, wenn ihr in den Hauskreisen über diesen Vers auch etwas mehr noch redet. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Körper darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Du musst mit deinem Leib, mit deinem Leben hier so weit Gott nachahmen, bis du deinen Leib Gott komplett zur Verfügung gestellt hast. Also dein Leben vollständig. Liebe aufopfernd, wie Christus sich für dich aufgeopfert hat. Nun, vielleicht eine der schwierigsten Fragen: Was kann uns so weit motivieren, dass wir bereit sind, unser ganzes Leben, unsere ganze Identität aufzuopfern für jemand anders? Ich denke, eine der größten Motivationen, vielleicht die allergrößte, ist deine Bestimmung. Wenn du für etwas bestimmt bist und an dieser Bestimmung vorbeilebst, also was machst du mit Dingen, die du für einen bestimmten Zweck kaufst, aber für diesen Zweck überhaupt nicht gebrauchen kannst? Nehmen wir einmal an, du kaufst ein Auto und die Bestimmung für dieses Auto ist, dich zur Arbeit zu bringen, dorthin zu bringen und all solche Dinge. Und dieses Auto fährt nicht, nie, aus Protest. Was machst du mit dem Auto? Abschaffen. Natürlich kann man es ja anders verwenden. Man könnte es schön ins Wohnzimmer platzieren und als Dekorationsstück benutzen. Geht ja auch. Oder was auch immer sonst. Denkt euch was aus. Das Auto ist so gut wie wertlos. Ja, also für dich persönlich. Weil es deiner Bestimmung nicht folgt. Gott hat dich dazu bestimmt, ihn anzubeten und ihm zu folgen. Noch einmal Epheser, und das können wir alles schon aus Epheser alleine lernen. Epheser 1,5: Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Und das bedeutet, und in Römer 8, Vers 30 wird es auch direkt wörtlich, so, also ähnlich wörtlich gesagt, dass wir dazu vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Du bist dazu vorherbestimmt. Und jetzt schaut noch mal in unsere Stelle hier hinein, Epheser 5, Vers 2. Wie hat Christus sich hingegeben? Was war seine Motivation? Wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Opfer, zu einem lieblichen Geruch für Gott. Und dieses für kann vielleicht ein bisschen irreführend sein. In einigen Übersetzungen steht es nicht. Für wen hat er sich nun geopfert? Für uns oder für Gott? Nun, er tat es für uns, weil wir es brauchten, dieses Opfer. Und dann daran haben wir heute gedacht. Aber das höhere Ziel, warum Christus es tat und was ihn motivierte, war, weil sein Vater ihn dazu bestimmt hatte. Weil er seinen Vater in allem ehren wollte und ihm gehorchen wollte. Deswegen tat er das, Gott zu einem lieblichen Geruch, dieses Opfer. Das höhere Ziel, warum Christus es tat, war Gottes Ehre und nicht dein verlorener Zustand. Aber dein verlorener Zustand machte es nötig, deswegen tat er es auch für dich. Aber hätte es Gott nicht geehrt, hätte Gott es nicht gewollt, sein Vater, hätte Christus es nicht getan. Und du bliebst verloren. Und schau und siehst du, denjenigen, den du anschaust, dieser Christus, hat seine höchste Motivation, warum er sich dahingab, in seiner Bestimmung und in dem Willen Gottes für sein Leben gesehen. Und das ist mit dir nicht anders. Der Grund, warum du dich so völlig mit Liebe Gott hingeben sollst, liegt darin, dass du zu Gott hin geschaffen wurdest. Du bist zu Gott hin geschaffen, um ihn anzubeten, um ihn zu ehren. Du bist dazu geschaffen, dich für seine Werke zu begeistern, sie zu bestaunen, sein ganzes Wesen zu bestaunen. Du bist dazu geschaffen und vorherbestimmt, zum Lob seiner Herrlichkeit zu dienen. Du bist dazu geschaffen, Gott anzubeten und ihn zu ehren. Es ist deine Bestimmung. Und so möchte ich euch alle zum Schluss aufrufen. Geht hin und ahmt Gott nach mit liebender Hingabe bis zur Selbstverleugnung, um ihm ähnlicher zu werden. Amen. Lasst uns noch beten. Bleibt sitzen. Allmächtiger Vater im Himmel, es ist immer wieder erstaunlich und manchmal kriege ich Gänsehaut, wenn ich sehe, wie du dich uns Menschen hingegeben hast, wenn ich deine Herrlichkeit anschaue. Und dann bin ich glücklich, wenn es auf mir übergeht und du in mir eine Veränderung mehr in das Bild deines Sohnes machst. Und ich weiß, dass ich da sehr, sehr weit zurückliege und noch so viel nötig ist. Und ich danke dir für die Geduld, die du mit mir hast. Und ich will dich heute für mich und für alle anderen Geschwister, die hier zuhören, bitten, dass du uns wirklich diese Erinnerung immer wieder jeden Tag neu ins Gedächtnis ruft, dass wir Nachahmer Gottes werden sollen. Dass wir es mit Liebe tun, nicht faktenorientiert, sondern mit echter, warmer Liebe auf dich schauen, damit wir von deiner Herrlichkeit verändert werden, immer mehr in deine Herrlichkeit. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier begleitest mit diesen deinen Worten und dass sie Epheser 5, 1 bis 2 nie wieder vergessen. Amen.